Sonntag ist ja eine spannende Geschichte. Ich weiß gar nicht, wer das zuerst gesagt hat. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Ja, zu dumm, dass es so viele verschiedene Zifferblätter gibt und dass keiner weiß, wann und wie sich dieser Zeiger weiter bewegt. Wie schnell gehen diese Schritte und wie weit? Israel, Zeiger an der Weltenuhr Gottes, was ist eigentlich damit gemeint? Es gibt ein politisches Israel, diesen Staat. Es gibt ein sehr, sehr vielschichtiges, kulturelles Israel. Dann gibt es natürlich das Abstammungs-Israel, die Nachkommen von Jakob, der diesen Namen Israel bekommen hat. Und dann gibt es nicht zuletzt das geistliche Israel, das auch Israel Gottes genannt wird. Wer von Israel spricht, müsste sagen, welches Israel er denn jetzt gerade meint. Allzu oft wird das alles durcheinander gerührt und dann wundert man sich, warum da so viel Verwirrung bei herauskommt. Klar, an das politische Israel denken wir in diesen Tagen zuallererst wegen des Gaza-Krieges. Aber dazu kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, denn ich bin kein Politikexperte und die Kanzel oder dieses Rednerpult ist ja auch nicht dafür gedacht, dass ich jetzt meine politische Meinung kundgebe. Aber immerhin, von diesem Staat Israel haben wir gehört, dass es da viel mehr Parteien gibt als bei uns. Und dass es ziemlich schwierig ist, da Koalitionen zusammenzukriegen, beieinander zu halten und dieses Land zu regieren. Und die ganze Welt weiß ja wohl auch, dass nicht alle in Israel mit der Politik der Regierung einverstanden sind. Und dass das auch schon länger so ist. Ohne das jetzt im Einzelnen bewerten zu können, eine ausgesprochene Militärdiktatur scheint Israel schon mal nicht zu sein. Als Gegenüber ist ja häufig von den Palästinensern die Rede. Da habe ich vor Jahren mal einen ausführlichen Beitrag eines Palästinensers gelesen mit der verblüffenden Erkenntnis, ein Volk der Palästinenser, ein palästinensisches Volk gebe es gar nicht. Das seien einfach alles Araber, die halt auf dem Gebiet Palästinas leben. Ah ja, nun den Namen Palästina haben die Römer populär gemacht, so zu ihrer Zeit. Der Name lehnt sich an die Pelishtim, die wir als Philister aus der Bibel kennen. Und die wiederum waren phönizische Einwanderer, die mal aus Kreta gekommen sind. Okay, die sind da jetzt nicht mehr. Gaza-Krieg. Am 7. Oktober 2023, da wurden auf dem Staatsgebiet Israels 1200 Menschen getötet, 4100 verletzt und 240 als Geiseln verschleppt. Ist ja weit weg. Was haben wir damit zu tun? Die hatten doch noch nie Frieden da unten, oder? Wenn man das mal auf die Größenverhältnisse überträgt, also Israel hat knapp 10 Millionen Einwohner und das sind längst nicht alles Juden, soweit ich weiß. Wir haben mehr als 83, Also angenommen, das würde jetzt in Würzburg passieren. 9.600 Tote an einem einzigen Tag. 32.800 Verletzte an diesem einen selben Tag. Und dann 1.920 Menschen verschleppt am selben Tag. Was würde das bei uns auslösen? Was wäre hier los im Land? Ich finde das angebracht, dass wir jeden einzelnen Menschen betrauern und bedauern, der gewaltsam ums Leben kommt. Und hier und da passiert das ja ständig, war die Woche auch wieder, auch hier bei uns. Aber was wäre los, wenn so etwas geschähe? Und dann käme jemand und würde sagen, die Leute, die das veranstaltet und verantwortet haben, die sind nicht als Terroristen anzusprechen, sondern als politische Kraft. Sowas hat eine offizielle UNO-Vertreterin zuständiger Dings dazu gesagt. Wie würden wir darauf reagieren, wenn es uns was anginge? Ja, und was da sonst alles seither passiert ist, absolut furchtbar, das will keiner haben, oder? Die Opferzahlen auf Seiten der Araber werden von denen herausgegeben, die diese Terroraktion verantwortet haben. Wie viel wert sind so die Zahlen und Informationen, die wir alle so kriegen? Nun, wie gesagt, von politischen Verhältnissen will ich gar nicht großartig reden. Nur kurz bewusst machen, da passiert was in unserer Welt, was uns möglicherweise mehr beschäftigen könnte, als es das tatsächlich tut. Ich spreche ja vorzugsweise vom geistlichen Israel. Da bin ich auf sicherem Terrain, da kenne ich mich aus, da gehöre ich nämlich dazu. Mit Empfang des Heiligen Geistes, so sagt mir die Bibel, bin ich am Herzen beschnitten worden. Seitdem gehöre ich zum Israel Gottes, zu seinem Volk. Und zu diesem Israel Gottes zu gehören, das auch einen Bezug zu dem politischen, kulturellen und Abstammungs-Israel hat, ist ein Geheimnis. Und dieses Gottesgeheimnis mit Israel, das möchte ich uns ganz gerne heute Morgen etwas beleuchten. Naja, ich möchte das gar nicht. Der Apostel Paulus, dem war das wichtig, dass wir da durchblicken. Und darum hat er schon den Römern damaligen Tags in Kapitel 11 Folgendes geschrieben. Damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus zieht, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Dann wird Israel als Ganzes gerettet werden, wie es in der Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich sie von ihren Sünden befreie. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden, was euch zugute kommt, Aber von der Erwählung her sind sie Geliebte, wegen ihrer Stammväter. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Früher hattet ihr Gott nicht gehorcht und habt jetzt doch wegen Israels Ungehorsam Gottes Erbarmen gefunden. So sind auch sie jetzt ungehorsam geworden, damit sie dadurch, dass ihr Gottes Erbarmen gefunden habt, schließlich ebenso Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen zu Gefangenen ihres Ungehorsams gemacht, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Gottes Israel-Geheimnis. Zunächst mal, Israel ist zum Teil verhärtet. Wie man früher häufiger gesagt hat, verstockt. Was heißt das? Schon im Johannesevangelium lesen wir in Kapitel 1, er, Jesus, kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht haben, sie wollten ihn nicht anerkennen, sie lehnten ihn ab. Ja, es gab eine große Begeisterung, zeitweise und stellenweise, für Jesus. Aber immer dann, wenn er sagte, was er eigentlich will, immer dann, wenn er sich ihren Plänen und Wünschen entzog, dann war ganz schnell wieder vorbei mit der Begeisterung. Das hochoffizielle Israel, der Staat, die eigentlichen Repräsentanten, die haben ihn verurteilt und verworfen. Synhedrium, der Hohe Rat. Der Vorsitzende und die treibende Kraft war der Hohe Priester Israels zur damaligen Zeit. Er hat es verfügt. Und Paulus sagt, das, was hier entstanden ist, ist Feindschaft. Sie, das berufene Gottesvolk, sind in der Mehrheit, in der Masse, zu Feinden Gottes geworden. Erbittert. Bis aufs Blut. Der Apostel Paulus hat das am eigenen Leib erfahren. Und zwar auf beiden Seiten. Er war ja selber überzeugt, dass es eine Gotteslästerung, ein fürchterlicher Frevel ist, diesen gekreuzigten Nazarener als Messias zu bezeichnen. Fürchterliche Gotteslästerung in seinen Ohren. Und er hat keine Chance und Gelegenheit ausgelassen, um Menschen diesen Bekenntnisses zu verfolgen. Alle, die er kriegen konnte, hat er verhaftet. Er hat es am eigenen Leib erfahren, als Jesus sich ihm gezeigt hat. Da hat er Jesus als den Messias verkündigt. Und dann schlug ihm dieselbe Feindschaft, derselbe Hass entgegen, den er vorher hatte. Und das war nicht nur in einem begrenzten Gebiet, nicht in Jerusalem und Judäa, sondern in aller Welt, wo er hingekommen ist. Das erste Mal fliehen und sein Leben retten musste er gleich in Damaskus, mit einem Korb bei Nacht über die Mauer gelassen. Anders gab es kein Entkommen. Das ist etwas Ungeheuerliches. Wir kennen diesen Gedanken, sofern wir regelmäßig in der Bibel lesen und ein bisschen Überblick haben. Und wir gewöhnen uns daran. Aber streng genommen, bei Lichte betrachtet, kann man sich nicht daran gewöhnen. Diese Verhärtung, diese Verstockung ist unheimlich. Der Apostel Paulus erklärt das am Beispiel vom Pharao von Ägypten zur Zeit des Mose. Er wollte das Volk nicht ziehen lassen, um keinen Preis. Mit aller Energie hat er sich dagegen gesperrt. Mit aller Willenskraft, mit all seiner Macht, mit allem, was er hatte. Er bekam seinen Willen. In Gestalt seines Untergangs. Und wenn er irgendwann mal anders gewollt hätte, dann hat er ab einem bestimmten Punkt gar nicht anders wollen können. Weil Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss, hier ist vorbei. Und dann war er in seinem eigenen Willen verhaftet. Es ist schauerlich, aber eine Tatsache. Wir Menschen treten Gott nicht als Verhandlungspartner gegenüber, gleichberechtigt. Als Leute, die mal sagen können, pass mal auf, wir machen einen Deal. Oder damit bin ich nicht einverstanden, ich hätte es gerne anders. Oder ich setze dir, lieber Gott, folgende Bedingungen. Das ist ganz einfach nicht drin. Wir sind auch nicht frei in dem Sinne, dass wir jederzeit unsere Meinung ändern können. Im Grunde genommen, selbst wir in unserer Freiheit, die wir erleben, wir gehen immer ganz bestimmte Bahnen. Wer von uns überlegt sich jeden Tag, was mache ich denn wohl heute mal? Ganz anders als sonst immer. Ja, Gott neigt sich zum Menschen herunter. Er gibt dem Menschen seine Menschenwürde. Menschenwürde ist ein göttliches Geschenk, das haben wir uns nicht selber angeeignet. Und das ist schier nicht zu fassen, dass Gott uns das zutraut. Dass er uns als Person, jede und jeden Einzelnen von uns, ernst nimmt und wahrnimmt und wichtig nimmt. Wer will das fassen? Gleichzeitig bleibt er aber Gott und wir sind es nicht. Ich weiß nicht, ob wir Gott in seiner Gottheit wirklich ernst nehmen, so wie er uns als Menschen ernst nimmt. Warum schreibt der Apostel Paulus das? Er hat eine Absicht, die sagt er gleich von Anfang an. Ich will, dass ihr Bescheid wisst. Er veröffentlicht Gottes Geheimnis, damit ihr euch nichts einbildet, sagt er. Damit ihr euch nicht besser vorkommt. Damit ihr nicht meint, ihr hättet es in der Hand. Ihr seid die Cleveren. Israel ist gescheitert, aber wir haben es begriffen. Nein, es ist Gottes Walten, wenn du an ihn glauben kannst. Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Wenn du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Wenn du weißt, dass du im Glauben mit ewigem Leben beschenkt bist. Das ist keine menschliche Theorie. Das ist nicht das Ergebnis unserer Wissenschaften. Es ist ein gewaltiges Geschenk Gottes. Und der Apostel Paulus sagt, auch die Ablehnung Israels gegen seinen eigenen Messias hat Gott schon lange in seine Pläne eingebaut. Es trägt dazu bei, es hat dazu geführt, dass dieses Evangelium euch erreicht hat. Es hat mitgewirkt zu dem, dass Jesus gekreuzigt wurde. Gott hat alles längst eingefügt. Der Messias, Der rettende Christus ist in seinem Volk geboren für die Welt. Und gesagt haben uns das die Apostel, die er erwählt hat, allesamt Juden, alle auf dem Boden dieser heiligen Schriften, die wir Altes Testament nennen. Israel ist zum Teil verhärtet und Israel ist auch unwiderruflich berufen. Was heißt das? Das bezieht sich jetzt auf dieses Abstammungs-Israel, die Nachkommen Jakobs. Sie haben die Berufung dazu, ein geistliches Israel zu sein. Gottes Zeugen in dieser Welt. Nicht eines Religionsproduktes namens Gott, sondern dieses wahren, lebendigen Gottes, wie er sich in seinem Wort bezeugt, wie er sich gezeigt hat in seinem Handeln. Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und er ändert seine Meinung nicht. Ich habe von einem Theologieprofessor mir dies ja mal darlegen lassen, das Neue Testament enthalte Passagen, die eine antijüdische Tendenz haben. Gott sei's geklagt, meinte er noch. Ich denke heute, vielleicht hätte er zum Vergleich mal im Alten Testament nachlesen sollen. Was da gesagt wird über diese Menschen, wie die sich verhalten haben, wie die gelebt haben. Also mal ganz menschlich gesprochen, wenn ich Gott wäre, ich wäre doch spätestens bei der Geschichte in Ägypten, ich wäre doch nach ein paar Tagen mit der Bande fertig gewesen, oder? Dieses Hickhack und hin und her, dieser Unglaube, dieser Protest, das Volk in der Wüste, unglaublich. Er stand dazu. Er hat alles von vornherein gewusst und seine Berufung nicht zurückgenommen. Er hat das, was er schon dem Abraham versprochen hat und bei Isaak und Jakob bestätigt, an seinen Nachkommen, an deren Nachkommen verwirklicht. Er hat sich ihnen offenbart und seinen Plan mit ihnen bis zum Schluss. Er hat eben nicht die Apachen erwählt, die Inuit, noch nicht mal die Franken. Dieses Volk hat er berufen. Am Ende, sagt der Apostel Paulus, wird Israel als Ganzes gerettet. Das Abstammungs-Israel hat die Verheißung, noch ein geistliches Israel zu werden. Einmal ist die Welt fertig. Fertig mit Gott und mit dem Christentum. Einmal ist der Punkt erreicht, da kommt niemand mehr dazu. Da wird die Gemeinde Jesu nicht mehr wachsen. Jedenfalls nicht unter allen Völkern. Und dann tritt bei diesem Abstammungs-Israel eine Wende ein. Sie werden ihn erkennen. So verstehe ich das, was hier steht und was ich gerade vorgelesen habe. So wird es sein. Der Apostel sagt uns nicht, wann das geschieht. Er sagt uns nicht, wie das geschieht. Darüber hatte er nichts zu sagen. Aber dass es so sein muss, das war ihm völlig klar. Nun, wenn das mal passiert, und ab und zu stelle ich mir das vor, wenn sich das ereignet, dann werden wir alle wissen, wer Gott ist. Dann weiß ich nicht, wie wir erstaunt werden oder entsetzt sein werden. Keine Ahnung, auch ob wir es erleben. Aber dann stehen wir davor. Damit werden manchmal eigenartige Auffassungen verbunden. Manche sagen, dass Israel sich zu Gott bekehrt, das ist, wenn Jesus wiederkommt, mit Macht und Herrlichkeit für alle sichtbar, wenn sozusagen alle dran glauben müssen. Das vermute ich mal eher nicht. Manche sagen ja, Mission unter Juden sei überflüssig. Ja, die verbiete sich regelrecht, weil die sind ja berufen, die sind ja Gottes Volk. Bei denen ist doch alles in Ordnung. Wie man zu der Ausfassung kommen kann, habe ich bis heute nicht verstanden. Wenn einer die hat, kann das mir mal erklären. Manche sagen, für die Juden gibt es einen besonderen Heilsweg. Die haben ihren eigenen Draht zu Gott und ihren eigenen Zugang in den Himmel. Manche sagen, gesetzestreue Juden, die richtig gläubig sind und die sich dran halten und die danach leben, die werden doch gerettet. Wenn all diese Ansichten zutreffen, dann könnten wir beträchtliche Teile des Neuen Testamentes streichen. Ich wüsste auch nicht, was da noch überbleibt. Vielleicht so ein seid nett miteinander. Fertig. Aber dafür hat Jesus viel zu deutlich geredet. Viel zu deutlich vom Gericht und von der ewigen Verurteilung gesprochen. Und zwar nicht für die Welt oder für besonders schlimme Menschen. Er hat gesagt, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Denen hat er es gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Und das hat er nicht in Athen gesagt oder in Rom oder Alexandria. Er sagte es in diesem kleinen Festsaal in Jerusalem vor diesen jüdischen Ohren, mit denen er gemeinsam das Passafest feierte. Ich bin der Weg. Da gibt es keine Alternative. Und die ersten, die das begriffen und angenommen haben, waren Juden. Und das gilt nicht nur für die 12 oder 22 oder 160. Das gilt mal mindestens für die ersten 10.000. Nein, einen eigenen Heilsweg kann es nicht geben. Wenn das Gesetz des Mose reichen würde und ein bisschen Glaube und Gottesfurcht dazukommt, wenn das in den Himmel brächte, hätte Jesus nicht zu kommen brauchen, geschweige denn am Kreuz sterben. Der Apostel Paulus erklärt es im Galaterbrief lang und breit und mega klar. Es wäre alles überflüssig gewesen. Dann hätten halt die Heiden auch das Gesetz gelernt und sich dran gehalten. Und dann hätten wir alle zu Gottesfurcht und einem gewissen Ernst ermahnt. Aber es ging nicht. Und Apostel Paulus hat gesagt, wenn ich aufhören würde, das zu predigen, was ich predige, wenn ich mich dem anpassen würde, was da vorgeschlagen wird, dann würde ich auch nicht mehr verfolgt. Da könnte ich mir mehr als ein bisschen Ärger sparen. Mehr als einen Haufen Ärger sparen. Ich kann es nicht. Ja, alle Feindschaft wäre gegenstandslos, wenn man diese Botschaft, dieses Evangelium von Jesus zurücknähme. Aber das tut Gott nicht. Am Ende wird Israel als Ganzes gerettet, vollständig. Es bezieht sich, so wie ich mal vermute, auf die Israeliten, die es dann an diesem Tag oder zu dieser Zeit noch geben wird. Wenn eben der Rest der Welt mit dem Christentum fertig ist. Das bestimmen nicht wir, das machen nicht wir. Da steckt Gottes großer Plan dahinter. Paulus will, dass wir uns nichts einbilden. Und er hatte aber auch eine Vorstellung. Er dachte, wenn Juden sehen, wie Nicht-Juden ihren Glauben an Christus leben, wenn Juden sehen, wie der Geist Gottes in der Gemeinde Jesu wirkt, wenn sie davon überwältigt werden, wenn sie sagen, boah, das hätten wir auch gerne. Er spricht vom Nacheifern, da würden wir auch gerne zugehören. Dann würde das die Mission sehr beflügeln. Ehrlich gesagt, ich sehe da nicht so viel von. Wir geben uns im christlichen Bereich ja so viel Mühe. Und ja, wir versuchen irgendwie die Kirchen am Leben zu erhalten. Aber wirkliche Bewegung, kraftvolles Wirken des Geistes Gottes, das eingefleischte Juden zur Eifersucht reizen könnte, das sehe ich eher nicht. Ja, da wirkt das dann mit der Demut. Vielleicht auch eine Gelegenheit zu sagen, okay, wir sind echt ganz schön weit abgekommen von dem, was wir eigentlich glauben. Zeit zum Umkehren, Zeit sich zu demütigen, Zeit auch Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit neu die Ehre zu geben. Ja, da hängt noch vieles dran, möglicherweise, je nachdem. Ich weiß nicht, was der Geist Gottes unter uns im Weiteren wirken wird. Aber das, was er durch sein Wort sagen lässt, das will ich jedenfalls beherzigen und hoffe, dass ihr da mit könnt. Ich lade euch ein, jetzt nochmal zum Gebet aufzustehen. Ja, Vater im Himmel, wir beten dich an und preisen dich, weil du alleine Gott bist. Wir geben dir alle Ehre, Herr Jesus Christus. Danken dir, dass du der Erlöser bist für alle, die an dich glauben, sei es, dass sie von Israel abstammen oder nicht. In dir führst du uns zusammen im Heiligen Geist. Wir danken dir für deine große Tat und wir warten gespannt auf dein weiteres Handeln in dieser Welt und auf deine Wiederkunft. Herr, wir haben uns weit von dem entfernt, was dein Wort sagt, was wir als deinen Willen erkennen. Wir brauchen selbst Belebung, den Beistand deines Heiligen Geistes, damit wir persönlich im Glauben bleiben, damit deine Gemeinde sich als dein Leib erweist in dieser Welt. Und das wollen wir erflehen. Wir brauchen Vergebung der Sünden, Neubelebung durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten darum, dass du uns ganz zu dir ziehst und dass auch das Israel nach der Abstammung merken möchte, dass du da bist und deine Berufung immer noch gilt. O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.